Wie heißt du?
Ich heiße Mo.
Was war, was ist heute dein Job?
Ich habe lange Hockey gespielt. Das war so das erste Leben. Und jetzt mache ich seit 7 Jahren eine Sport-Event-Firma und wir veranstalten Sport-Fitness-Events. Das heißt High Rocks überall auf der Welt.
Welche Sportart schaust du neben Hockey am liebsten im Stadion? Jetzt muss ich noch am liebsten im Stadion, finde ich blöd. Ich sage einfach nur am liebsten.
Ich schaue wirklich alles. Vor allen Dingen, wenn es läuft, schaue ich einfach alles. Aber so richtig, dass ich danach suche und dann deswegen auch irgendwie anmache, ist Tennis, Golf und American Football.
Hattest du Rituale vor dem Spiel?
Ich hatte ganz konkret bis 2011 im Juni Rituale vorm Spiel. Und zwar so banale Sachen, als Letzter auf den Platz gegangen, beim Einspielen erstmal eine Offensivaktion, beim Duschen vor der Abfahrt zum Stadion, also so Kleinigkeiten so. Und dann habe ich wirklich 2011 zur Europameisterschaft im eigenen Land, habe ich gesagt, okay, es ist alles nur Superstition, du hörst jetzt auf, ab jetzt lässt du das alles. Und es wird keinen Einfluss auf dein Spiel haben. Also du musst dir jetzt nur einmal schwören, dass selbst wenn du ein Spiel schlecht spielst, dass du es nicht darauf schiebst, dass du vergessen hast zu duschen. Und danach habe ich es nie wieder gemacht.
Welche Sportdoku hast du zuletzt angeschaut?
Also zuletzt abgeschlossen habe ich, glaube ich, Sprint.
Okay. Hast du ein Haustier?
Nein.
Der schönste Ort in Hamburg?
Mein Garten.
Wie viel wiegt ein Ball im Hockey?
Boah, fies. richtig fies. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Müsste ich total raten und sage, 110 Gramm.
Okay, cool. Also ich weiß es nicht. Die Aufklärung wird es wahrscheinlich später geben.
Achso, okay.
Fitnessstudio oder Homeworkout?
Fitnessstudio.
Welches DHB-Trikot gefällt dir besser? Klassisch weiß oder modern in pink?
Ich würde fast sagen, modern in pink.
Wer war oder ist dein sportliches Vorbild?
Na, da habe ich seit 25 Jahren eine Standardantwort. Das ist es gibt's nicht für mich in der Form, sondern suche mir die besten Teile von verschiedensten zusammen und versuche dann das so als Mix zu sehen, weil ich nicht den einen, wo alles perfekt ist, sehe. Und deswegen habe ich immer gesagt, der Style und die Perfektion von Roger Federer gepaart mit der Präzision und Dedication von Tiger Woods und der Verrücktheit und Craziness von zum Beispiel John McEnroe. So, das wäre so der Mix, der mein Vorbild ist.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen bei Deine Ideen, Deine Spiele, der Podcast. Der Podcast rund um die deutsche Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele. Mein Name ist Felix Loch. Ich habe als Rennrodler 4-mal bei Olympischen Winterspielen teilgenommen und durfte 3 Goldmedaillen gewinnen. Normalerweise würde ich an dieser Stelle meine Co-Moderatorin, die Ninja, begrüßen. Aber die ist in ihrem wohlverdienten Sommerurlaub, hat sich, glaube ich, auch verdient. Und deswegen an dieser Stelle ganz schöne Grüße in den Urlaub. Ja, und ich freue mich, heute mal wieder einen ganz tollen Gast bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist ebenfalls Olympiasieger, Weltmeister und einer der erfolgreichsten Sportler, die Deutschland je hatte. Mit 3 Jahren drückte ihm sein Vater den Hockeyschläger in die Hand. Den Rest, würde ich sagen, ist Sportgeschichte. Heute ist er erfolgreicher Unternehmer und Gründer, Hockey-Kommentator, Botschafter für den Sport und ganz nebenbei Vater von 2 Töchtern. Herzlich willkommen, Moritz Mo Fürste.
Vielen Dank.
Das ist gerade mal ganz lustig. Ich muss, weil es gibt so da unglaublich viele Parallelen irgendwie. Keine Ahnung, du hast mit 3 Jahren einen Hockeyschläger in die Hand bekommen. Mein Dad hat mich auch einfach mit 5 Jahren auf den Schlitten gesetzt.
Runtergeschubst.
Ja, so ungefähr. ist, ja, muss ich fast sagen, mega witzig, dass das so ein paar Parallelen gibt. Ja, cool, dass wir heute sprechen dürfen. Moritz, wir starten einfach mal gleich knallhart rein. Ich habe jetzt gerade erzählt, mit 3 Jahren hattest du zum ersten Mal einen Schläger in der Hand. Kurz danach hast du im Hockey-Kindergarten, das ist auch geil, des Uhlenhorster HC in deiner Heimatstadt Hamburg mit dem Hockeyspielen angefangen. Welche Rolle haben Hockey und der Sport allgemein in deiner Kindheit und in deiner Jugend gespielt?
Ja, also die alles übergeordnete Rolle. Ich habe da auch jetzt so als Papa in den letzten Wochen oder auch Monaten häufiger bin ich da wieder drüber gestolpert. Also jetzt zum Beispiel am vergangenen Wochenende. Im Moment bin ich dauernd auf Zeltturnieren mit meinen Töchtern, ja, im Hockey. Also die haben dann da irgendwo in Berlin, Hannover oder wo auch immer Samstag, Sonntag Turnier und dann zelten wir da mit der Mannschaft. Und ich habe dann auch so dran gedacht, das ist halt genau meine Kindheit auch gewesen, mit dem einen wesentlichen Unterschied, dass wir damals halt ja auch, da gab es ja diese Ablenkung noch nicht. Also da hat man nicht zwischendurch sich mal ein Handy geschnappt und dann irgendwie darauf geguckt. Da haben wir die ganze Zeit nur draußen verbracht und haben da Fußball, Hockey, Tennis, was weiß ich, alles gespielt zwischen unseren eigenen Spielen oder halt. Und das war halt so meine ganze Kindheit eigentlich. Also ich, so die Klassiker, die unsere Generation, sage ich mal, ja, also irgendwie in den 80ern, vielleicht späte 70er geboren, bis späte 80er, so diese Generation, die sind alle bis in die ins Teenie-Alter sind wir ja noch ohne diese ganze digitale Welt sozusagen aufgewachsen. Und da hat halt einfach, der Klassiker war wirklich so alt, fast schon romantisch, das klingelte an der Tür oder am Festnetztelefon. Ich kenne heute noch die Festnetztelefonnummer von meinen besten 5 Freunden. Und da haben wir halt angerufen und dann sind wir mit dem Fahrrad abgeholt worden und sind wir in dem Fall bei mir in den Sportclub gefahren und haben in den Hockeyclub gefahren und haben da halt gezockt. So, und bei mir hat das, also das ist ein ganz wesentlicher Teil. Mein Bruder und ich sind eigentlich jeden Tag, das waren genau 6,35 Kilometer von uns zum Hockeyclub. Wir sind das, glaube ich, bestimmt 4-5 Mal die Woche gefahren nach der Schule. Und dazu kommt, dass der Sportverein, das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum das wirklich fast mehr als das zweite Zuhause für mich heute noch ist, auch jetzt mit den Kindern, der hat sowohl in der positiven Verstärkung, ja, also später, als wir unsere dann Teamerfolge hatten, sowohl auf nationalem Level, aber auch in der Nationalmannschaft, dann ist man da aufgefangen worden und da gab es die großen Willkommensfeiern im Club, ne, bei uns und so weiter. Aber auch im Negativen, also mein Vater hat mich zum Hockey gebracht, aber er ist ganz früh verstorben und das war auch eine Zeit, in der der Verein uns total aufgefangen hat. Das sagt auch meine Mutter heute, dass da ganz, ganz viel Halt und Support aus der Clubfamilie kam und erinnere ich auch so. Und von daher hat Sport, also im Grunde genommen eigentlich Rolle Nummer 1. Also ich würde sagen, das war mit Abstand das Wichtigste in meiner Kindheit.
Das ist lustig, weil bei mir war es eigentlich original genauso. Also was weiß ich, wenn ich mal kein Training oder nicht irgendwo im Sport war, okay, dann war ich halt mit Freunden beim irgendwo halt unterwegs, baden vielleicht mal noch oder sowas, aber sonst hat sich eigentlich das ganze Leben dort abgespielt. Das ist eigentlich schon, wenn du da so halt auch reinkommst, schon so früh reinkommst und wie es du gesagt hast, die Ablenkungen waren halt damals einfach mehr oder weniger gar nicht da. Da war halt das Einzige, was man so die ganze Zeit gemacht hat. Mit 19 hast du dann für den UHC dein Bundesliga-Debüt gegeben. Wann hast du gemerkt, ich muss schon lachen, dass das, ja, wie soll ich sagen, mit deiner Karriere etwas werden kann? Das ist, finde ich, immer so eine spannende Frage, weil die wird mir auch oft gestellt. Wann war das für dich so klar, dass du Profi wirst?
Ja, also das ist tatsächlich bei mir auch speziell, ich habe das schon ein paar Mal erzählt so, aber also ich war immer ganz talentiert so, das sagen mir auch, haben mir auch immer auch später noch alle gesagt, weil ich da immer häufiger drüber gesprochen habe, dann teilweise auch Leute gesagt, nee, stimmt nicht, du warst jetzt nie schlecht, du warst schon immer sehr gut und talentiert und so, aber ich war halt nie so Überflieger, ja. Also ich war nicht so ein Kind, was du hast, in welcher Sportart auch immer, ja, was du da hast spielen sehen und dann haben alle, die am Rand standen, gesagt, boah, der wird ja mal so. Das war ich nicht. Ich war ein bisschen so, vielleicht, ich würde sagen Spätstarter, aber vielleicht auch eher so, und so beschreibe ich das heute, weil solche Geschichten erzählen sich ja immer einfacher rückwärts. Ja,
richtig.
In der Retrospektive war es halt so, ich bin super opportunistisch. So. Also ich habe auch schon mit 6 in Poesiealbum geschrieben, ich will mal Hockey-Nationalspieler werden. Ja, das Feedback kenne ich auch, aber ich habe dafür nicht alles so mit 13, 12, 10, 11, 12, 13, 14, so in dem Alter, habe ich nicht alles so dafür gegeben, dass in meinem Kopf immer nur war, oh, ich will unbedingt mal dahin, sondern ich habe einfach gerne Hockey gespielt, ja. So, ich habe sehr, sehr lange eigentlich, also talentmäßig besser Tennis gespielt, bis 14, 15 so, 14. Und dann, aber weil meine Mutter gesagt hat, ich muss mich entscheiden wegen der Schule, mich dann für die Sportart Hockey als Mannschaftssport, weil meine ganzen Freunde spielten alle Hockey, beim Tennis war ich immer mehr oder weniger alleine, also habe ich mich dann für Hockey entschieden, so, meine ganzen Schulfreunde und so weiter spielten da. Naja, und dann begann im Grunde genommen so die Zeit, wo ich für mich gucken musste, was mache ich hier eigentlich? Ja, also habe ich erst in Anführungsstrichen, weil ganz viele im Hockey machen mit 15 ihr erstes U16-Länderspiel, dann mit 16, 17 wandern sie in die U18 und so weiter. Und wie du eben gesagt hast, bei mir war es immer so, wenn ich eine Chance gesehen habe, also ich habe das sehr pragmatisch. Ich habe in der Schule früher immer mir Listen geschrieben von der Bundesligamannschaft bei uns und habe mich dann einsortiert, wo ich mich selber, an welcher Stelle ich mich gerade sehe, spielerisch und so, ja. Dann war ich irgendwie Platz 22 oder so. Und wenn ich mich selber auf Platz 22 gesehen habe, dann habe ich halt gesagt, ja, okay, dann muss ich erst mal ackern und irgendwann werde ich vielleicht so. Und dann so ging das immer Schritt für Schritt. Und irgendwann war ich dann auf einmal da in der Bundesliga-Mannschaft, das Gleiche mit der Nationalmannschaft. Ich hatte nie eine Chance, ich war eigentlich nie eingeladen irgendwo. Ich war ich weiß, dass diese Geschichte auch beim Deutschen Hockeybund häufig erzählt wird. Ich war einmal auf einem Nachsichtungslehrgang in Braunschweig. Da werden so Leute zwischen U16 und U21 eingeladen, ja. Und die spielen dann alle zusammen, so 3 Tage Lehrgang, 3 Trainingseinheiten am Tag. Und am Ende wirst du in Gruppe A, B und C klassifiziert. A heißt, wird auf jeden Fall wieder eingeladen. B heißt on the watchlist. Und C heißt, vielen Dank, dass du da warst, aber erstmal nicht relevant für uns. Und ich war halt Gruppe C, und zwar Gruppe C. Da war ich so 17, ne? Und so war das damals. Und dann, ja, also lange Antwort auf eine sehr einfache Frage. So richtig, richtig gemerkt, dass es wirklich vielleicht möglich ist, war eigentlich erst 2004, als ich auch mehr oder weniger durch einen Umstand, weil ein Stammspieler sich die Hand gebrochen hat beim Vorbereitungslehrgang, wurde ich zu einer U21-Maßnahme nach Belgien eingeladen. Und da habe ich dann zum ersten Mal die Chance bei U21 bekommen. Da bin ich dann hingereist und habe auch 2 Spiele gespielt in die Trainingseinheiten und habe gemerkt, also ich habe da ganz gut gespielt, aber ich habe auch für mich gemerkt, wieder meine Liste, okay, die sind nicht so weit weg. Das ist jetzt, also die sind alle gut hier, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da das Gefühl habe, da renne ich irgendwie weit hinterher. Und das war dann so für mich der Driver, wo ich gesagt habe, ja, okay, komm, jetzt willst du da auch rein. Also da ist jetzt eine Europameisterschaft im Sommer, da gehörst du hin. Und ja, das war ich mein ganzes Leben so. Ich habe dann in der Europameisterschaft da in dem Jahr gespielt. Ich habe dann schon erste Elf gespielt und ein Jahr später habe ich mein erstes Länderspiel im Dezember wieder durch den gleichen Grund. Björn Emmerling, einer der besten Spieler der Welt, hat sich das Kreuzband gerissen beim Turnier in Indien und ich wurde angerufen, bin dann nachgeflogen nach Indien. Ja, und 9 Monate später bin ich Weltmeister mit der A-Nationalmannschaft in Mönchengladbach geworden. Also es war immer so ein bisschen opportunistische, weißt du?
Ja, es ist mega spannend. Manchmal gehört, glaube ich, auch ein bisschen Glück dazu. Also wie ist das, du das sagst, wenn sich der die Hand nicht gebrochen oder das Handgelenk gebrochen hätte, dann
absolut.
Ja, hättest du wahrscheinlich zugeschaut und hättest gesagt, hey, cool, die Jungs machen da geiles Turnier oder spielen da gut. Aber ja, bisschen Glück gehört ganz klar einfach mit dazu. Du hast gerade schon für meine nächste Frage ein paar Sachen angesprochen. Ja, mit 21 wurdest du dann ja auch Nationalspieler sozusagen. Dein erster großer Triumph war dann 2006. Da gab es nämlich da gab es nicht nur das Sommermärchen im Fußball, sondern kurz danach auch die Feldhockey-WM bei uns in Mönchengladbach. Dramatisches Finale. Und Deutschland wird zum zweiten Mal auf dem Feld sozusagen Weltmeister. Welche Erinnerungen hast du ja an das Turnier, was jetzt schon wirklich krass 20 Jahre her ist? Warst ja auch noch ein bisschen jünger.
Das ist wirklich,
oh ja, Gott, genau. Das denke ich mir auch ganz oft. Ich finde das lustig, wenn ich jetzt überlege, oh Gott, ich bereite mich jetzt auf meine, keine Ahnung, 5. Olympischen Spiele vor. Okay, ich mache das schon ganz schön lang.
Ja. Ja, echt, auch vor allen Dingen 2006. Ja, ich hab da sehr gute sowieso, aber ganz, ganz tiefe Erinnerungen an die WM. Ich erinnere sonst wenig aus so der Jugendzeit auch. Da ist irgendwie ganz viel weg. Aber das Turnier, das habe ich wirklich noch genau vor Augen. Es war, wie gesagt, ja mein erstes richtig großes internationales Turnier nach diesem angesprochenen Turnier in Indien im Dezember des Jahres davor. Ja, und dann habe ich bei dem Turnier, wie gesagt, ich war da der jüngste Spieler, zusammen mit Christopher Zeller noch der zweite aus meinem Jahrgang und Sebastian Dragun. Wir drei waren aus dem 84er Jahrgang da die jüngsten bei dem Turnier und haben ja einfach, das war so ein Sommer, wie du gesagt hast, Sommermärchen. Es war auch noch wirklich so ein bisschen, das haben wir auch häufig gesagt, es war wirklich noch so ein bisschen diese Fußball-Euphorie. Weil diese Fußball-WM hat ja die Deutschlandfahne wieder salonfähig gemacht, ne? Und das war
Richtig.
noch echt so ein bisschen diese Euphorie. Alle hatten Bock. Das war auch genau gegenüber vom Fußballstadion in Mönchengladbach. Da waren noch ganz viele, die noch wirklich so in diesem Sommer-Happiness geschwelgt sind. Und dann war da dieses Stadion. Ich weiß noch, die haben irgendwie noch eine Tribüne dazu gebaut. Ich glaube, da passten nachher fast 15.000 oder so rein oder mehr. Das war immer voll bei jedem Spiel. Und ja, ich habe da persönlich unglaublich tolle Erfahrungen, weil mir ist in der Vorrunde gegen Holland ein richtig schönes Tor gelungen zum 2-2, wo wir dadurch dann am Ende auch die Gruppe gewinnen konnten. Und insgesamt hat das total Spaß gemacht da im Mittelfeld. Ich war da irgendwie total befreit. Irgendwie mir hat das einfach total Spaß gemacht, da zu spielen. Ich glaube, das hat man auch so ein bisschen gemerkt. Ja, und es war halt so das erste Mal für mich, dass ich so irgendwie gemerkt habe, dass der Sport in Deutschland wirklich auch eine Rolle spielt. Also man hatte auf einmal so, wir standen auf einmal in der Bild-Zeitung und so, wir haben mein ganzes Leben noch nie vorher, weißt du so, also solche Geschichten und
Habe
ja.
ich, ja, kann ich mir genau vorstellen. Bild-Zeitung ist dann schon erstmal, wo du sagst, boah, hey, krass. Vor allem, wenn du halt so jung bist, weil du sonst immer siehst irgendwelche Schlagzeilen da, keine Ahnung, und jetzt auf einmal stehst du da drauf. Ist, glaube ich, schon, ja, mega spannend. Aber es ist, ja, diese Erinnerung, ich glaube schon an so, ja, wie soll ich sagen, bestimmte, ja, Spiele. Die sind dann, glaube ich, schon immer wieder noch da. Also zumindest bei mir, keine Ahnung, über meine ersten Olympischen Spiele könnte ich dir wahrscheinlich von Anfang bis Ende jeden Lauf sagen, was ist wo, wie, wann schiefgelaufen und was hat funktioniert, weil sich das so ja, einfach eingebrannt hat. Aber jetzt passt es eh gerade gut. Lass uns mal, bevor wir weiter über deine Karriere sprechen, kurz auf die anstehende EM blicken. Ich finde das ja eigentlich auch schon wieder lustig, weil die findet ja auch wieder jetzt bald in Mönchengladbach statt. Was geht sportlich für die deutsche Mannschaft und was erhoffst du dir mit diesem Heimturnier für unseren deutschen Hockeysport?
Also die Europameisterschaft an sich wird sicherlich ein sensationelles Turnier. Das ist Mönchengladbach hat letztes Jahr schon die, nee, Quatsch, vor 2 Jahren war ja schon die Europameisterschaft im gleichen Stadion. Und das war wirklich sehr nah dran an dem Erlebnis, was ich damals hatte. Ich war da, mir es angeschaut. Inhaltlich ist Deutschland im Moment in der Lage, ganz normal da oben um den Titel mitzuspielen. Die Jungs spielen da definitiv um die Goldmedaille mit bei der EM. Das ist ein harter Konkurrenzkampf. Die Holländer sind aktuell sehr stark. Deutschland hat jetzt die letzten Spiele sich immer gegen Spanien sehr schwer getan. Die Belgier sind traditionell stark, auch wenn die so ein bisschen im Durchschnitt zumindest älter werden auch und die goldene Generation da so langsam rausbricht. Aber also dann kommen immer noch Briten dazu, die gut sind. Irland kann immer mal so eine Mannschaft ärgern. Also das ist ein sehr gut besetztes Turnier, aber Deutschland kann und muss im eigenen Stadion da definitiv ums Finale und um den Titel mitspielen.
Mega. Jetzt muss ich ganz was anderes kurz reingrätschen, weil das finde ich immer, ich finde das Wahnsinn, wenn ihr da so ein, es ist ja keine Ecke, sondern halt ganz genau, okay, wie, weiß nicht,
Strafecke,
wie das
ja.
dann auch heißt, oder ja, doch, Strafecke, war ich gar nicht schlecht. Wenn ihr dann da, ihr habt da dann, setzt ihr dann so eine Maske auf, oder? Und dann wird der reingespielt und dann lauft ihr ja alle, oder nicht alle, aber ziemlich viele, wie verrückt auf den Ballführenden sozusagen drauf. Ist das eine Überwindung oder also weißt du, was ich
Ja,
meine?
klar.
Also, weil
Aber
das
das ist.
der Ball kommt ja mit, was weiß ich, wenn der den sauber trifft und da sauber schießt, der doch nicht so langsam daher.
Ja, genau.
Dass du dann
also
das
aber das ist, glaube ich, das kannst du in allen Sportarten, kannst du da Beispiele von nehmen. Ich würde mich auch nicht in so einen Kanal reinschmeißen wollen für kein Geld der Welt. Also es hat so seine, ich glaube, wenn du, das ist halt das, was du machst und dann kannst du das Risiko auch abschätzen und je höher du spielst, desto weniger passiert da auch. Also es ist, du kriegst schon mal einen Ball ab, ja, also gerade die, und du hast es gesagt, also so ein bis zwei Leute rennen dann wirklich Vollgas dem Schützen entgegen und versuchen sich da wirklich so in den Weg zu schmeißen. Die sind inzwischen auch relativ gut geschützt mit Knieschonern und Schienbein-Protection so. Du hast dann noch ein, zwei Leute auf der Linie, die zumindest mal eine Gesichtsmaske und einen Handschuh anhaben, dass sie nicht, sich nicht irgendwie jetzt an den Knochen schwerer verletzen können. Aber da, auf dem Niveau kannst du das Risiko auch gut einschätzen und gemeinsam quasi das Tor verteilen. Aber ja, es ist schon richtig, das ist schon eine merkwürdige, für den jetzt nicht Hockey-Experten, ist das schon eine merkwürdige Spielsituation, diese Strafecke. Also sie hat ihre Vor- und Nachteile, also es ist definitiv ein Highlight immer, wenn die da ist. Es ist auch eine große Torchance, also man sagt so zwischen 20-30% Quote ist eigentlich so eine international, so ein Schütze sollte so jede, so ja, so drei von zehn sollte, eigentlich vielleicht sogar eine mehr, sollte so ein Schütze schon reinmachen. Von daher ist die Quote schon immer hoch, dass man da ein Tor schießen kann. Aber ja, das ist ich habe mal so einen Ball auf der Linie ins Gesicht gekriegt, das also auf die Maske. Das gibt schon schönere Momente, aber am Ende des Tages ist in ganz vielen Sportarten ja irgend so ein Moment dabei, wo es mal richtig knallen kann. Also den man auch nur versteht, wenn man die Sportart selber macht.
Ja, das ist ja meistens so. Das definitiv bei uns ganz klar das Gleiche. Jetzt kommen wir wieder zurück auf deine Karriere sozusagen. 2 Jahre nach dem WM-Titel in Mönchengladbach wartete ja dann die ganz große Bühne des Sports auf dich. Was kommt dir da zuerst in den Kopf, wenn du an die Olympischen Spiele 2008 in Peking denkst?
Interessanterweise habe ich so allgemein an die Spiele, also an die WM 2006 zum Beispiel, bin ich viel tiefer in Erinnerung drin. 2008 war irgendwie gefühlt so ein totales Arbeitsturnier für uns. Also wir haben da, bei uns ist ja auch immer verhältnismäßig, du hast ja jetzt mit anderen Sportlern auch gesprochen, im Mannschaftssport oder gerade auch im Hockey ist das ja so, wir sind ja wirklich von so 5 Tage vor Eröffnungsfeier bis nach der Eröffnungsfeier da, weil wir haben da 7, manchmal 8 Spiele und im Schnitt so jeden zweiten Tag. Also wir sind einfach ja das gesamte Turnier durch. Es geht meistens am Tag nach der Eröffnungsfeier los und endet halt am Tag vor der Abschlussfeier. Und das ist schon lang, auch gerade so im olympischen Kontext, ne? Also das war gerade bei meinen ersten Spielen, muss ich sagen, waren diese Eindrücke und das alles war so krass und so overwhelming, dass ich richtig, also ich fand das richtig anstrengend, alles zusammen. Also ich bin auch so ein Typ, ich brauche so diese Ablenkung. Die Leute aus meiner Mannschaft werden sich totlachen, weil das war auch immer so ein Kritikpunkt, so ein bisschen an mir, ja, dass ich was mir manchmal vorgeworfen würde, ich würde zu viel nach links und rechts gucken und nicht mich nur auf Hockey fokussieren. Aber auch da wieder rückwärts erzählt, ich habe das total gebraucht, dieses Aufsaugen der Emotionen da. Und auch zum Beispiel, hätte immer für alles gekämpft, zur Eröffnungsfeier zu gehen, obwohl wir immer am nächsten Tag gespielt haben. Weil das Erlebnis, also gerade Peking, da Dirk Nowitzki die Fahne reingetragen und so, gerade Peking war und meine ersten Spiele, es war so unglaublich. Und das waren zwar irgendwie 7 Stunden und ich weiß noch, dass ich irgendwie mit so einem Bus, der dann nicht mehr fuhr, im Fuß ins Dorf zurück, I don't know, irgendwie um 00:30 man da erst wieder ins Dorf ankam und am nächsten Tag hatten wir irgendwie Eröffnungsspiel gegen China. Aber es war so, für kein Geld der Welt hätte ich das missen wollen. Also das Turnier empfinde ich als Arbeitsturnier und wir haben uns da auch echt durchgearbeitet. Also wir haben in der Vorrunde mit 4-1 gegen China begonnen und dann 2 sehr unerwartbare Unentschieden gegen Korea und gegen Belgien gehabt, sodass wir danach gegen die sehr starken Spanier und gegen Neuseeland beide Spiele gewinnen mussten, sonst wären wir raus gewesen. Und wir mussten die Gewinnung Zeitfinale zu kommen, gewinnen dann gegen Spanien 1-0 in dem Spiel. Und dann im letzten Spiel gegen Neuseeland gewinnen wir 3-1. Und dadurch waren wir dann im Halbfinale. Das gewinnen wir dann im 7-Meter-Schießen gegen Holland. Und dann gewinnen wir das Finale 1-0 gegen Spanien. Also wieder, also es war so ein Arbeitsturnier. Und deswegen war das für mich einfach so ein sehr ermüdendes, lange, aber natürlich mit dem unfassbaren Ende, was dann natürlich für alles entschädigt hat.
Ja, das ist bei den Mannschaftssportarten, ich finde das krass, also weil gut, wir sind auch meistens, also bei uns geht es halt, sag ich mal, eine Woche vorher vor den Spielen schon los mit Training und was, aber meine Wettkämpfe sind halt wirklich immer am ersten und zweiten Tag jetzt, also wird auch immer so sein. Und ja, leider war es mir bis jetzt und es wird auch, falls ich wieder teilnehmen sollte, wieder so sein, die Eröffnungsfeier. Es geht einfach zeitlich bei mir überhaupt nicht. Es ist immer brutal schade. Gut, ich habe 2014 dann bei der Schlussfeier die Fahne tragen dürfen. War halt auch ein mega Erlebnis. Bis jetzt war halt wirklich leider immer nur die Eröffnungsfeier im Fernsehen, im Olympischen Dorf oder wo auch immer zu sehen. Aber ja, kann ich mir vorstellen, dass gerade im Sommer ist halt schon nochmal auch, ja, wie soll ich sagen, eine Nummer größer, definitiv. Schon ein richtig ja, geiler Moment, wenn du dann da im Stadion bist
Aber
zur
auch, ich glaube auch,
Eröffnungsfeier.
Felix, ich glaube, dass das tatsächlich aber auch auf die Sportart ankommt, weil bei euch, ich kenne das auch, die Gespräche von den Ruderern zum Beispiel, bei euch kommt es auf Hundertstel und Tausendstel an. Und da kann halt auch die Vorbereitung muss in einer gewissen Form auf diese Millisplitsekunden hingereitet sein. Und da kann dir halt Müdigkeit einfach in einem ersten Vorlauf, kann dich deine ganzen Olympischen Spiele kosten. Bei uns ist es in der Mannschaft immer einfach anders zu kompensieren. Wir haben am nächsten Tag das erste Spiel gegen China gehabt, und zwar in Peking, und liegen nach 5 Minuten 1-0 hinten. So. Das würde bei dir umgekehrt bedeuten, du hast im Vorlauf 1,5 Sekunden verloren. Dann sind deine Spiele vorbei. Wir haben in der zweiten Halbzeit aufgedreht und haben das Spiel 4-1 gewonnen und damit war alles wieder okay. Weißt du, also das kannst du mit der Sportart, ich kann das total verstehen,
Das
wenn ich die Sportart.
ist mega
Genau.
unterschiedlich. Also das ist sowieso klar. Und vor allem, es ist halt immer noch was anderes. Mannschaftssportart und Einzelsportart in der Mannschaftssportart sind halt einfach noch viele, viele andere da, die dich halt, ich will nicht sagen, auffangen ist verkehrt, aber es hat nie jeder diesen hundertprozentigen Tag bei so einem Spiel. Es wird, also würde ich jetzt mal als Laie, weil es ist ja bei mir nichts anderes. Du hast ja auch nie immer die hundertprozentigen Tage, aber gerade ja, wenn du da deine 4 Läufe hast an 2 Tagen, dann brauchst du halt eigentlich schon mal mindestens 98% und mit 90% bist du halt schon ganz weit weg.
Im Umkehrschluss ist es halt auch so, wir wären auch nicht zur Eröffnungsfeier gegangen, glaube ich, wenn wir am nächsten Tag zum Beispiel gegen die Niederlande gespielt hätten. So, ja, also wenn das irgendwie eins der wichtigsten Spiele der Gruppe gewesen wäre. Natürlich ist das Auftaktspiel ist meistens eine der unteren Mannschaften in der Weltrangliste und dann traut man sich das auch eher zu. Also ich glaube, die Diskussion wäre schon größer gewesen, wenn wir am nächsten Tag gegen die Niederlande gespielt hätten.
Spätestens mit dem Olympiasieg 2008 in Peking ging deine Karriere dann so richtig durch die Ge Decke. Erfolge in der Euro-Hockey League, bei Weltmeisterschaften, bei Europameisterschaften, 2012 dann deine zweite Olympiateilnahme in London, habt ihr vor 17.000 Hockeyfans gespielt. Geht es besser? Und was war aus deiner Sicht ja, der Schlüsselmoment auf dem Weg zur Goldmedaille in London? Also generell die Spiele in London, ich weiß es nicht, die sind bei mir. Also ich schaue natürlich grundsätzlich alles, was da im Fernsehen läuft, aber generell die Spiele in London müssen doch mega gewesen sein.
Also auf jeden Fall London. Also ich habe neulich mal drüber nachgedacht, so ich war jetzt seit Peking, also mit Ausnahme von Tokio, aber ich glaube, die können wir ausklammern, weil das waren ja so die Covid-Spiele im Sommerbereich, seit Peking dabei. Und ich muss sagen, also London und Paris sind beide, da war ich jetzt in Paris, war ich nur als Zuschauer-Fan, aber London und Paris sind für mich ganz weit vorne. Und dann kommen Rio und Peking, von denen, die ich live erleben durfte. Also London war unglaublich, die Atmosphäre im Land. Das Sportpublikum mega fair, super. Also auch für unsere Sportart gesprochen, habe ich sowas selten erlebt. Das merkst du ja nur als Sportler aus der Sportart so richtig, wie, ich sag mal, wenn im Mittelfeld ein schlauer Seitenwechsel gespielt wurde, dann haben die Leute applaudiert. Dann gab es aber Massenapplaus, was du nie sonst hast, ja. Also in Peking haben die Leute teilweise applaudiert, wenn der Ball ins Tor gegangen ist, obwohl beim Hockey musst du innerhalb eines Schusskreises aufs Tor schießen. Und da sind alle ausgerastet im Stadion, wenn der Ball von der Mittellinie ins Tor ging. Wo du sagst, also dieser Unterschied war schon eklatant. Und London, die Spiele waren unglaublich. Da habe ich auch wirklich maximal gute Erinnerungen dran. Das Olympische Dorf war mitten in diesem Olympiapark in Stratford gelegen. Konnten zum Stadion gehen, zu Fuß durch den Olympiapark. Es war super nah, alles da beieinander. Ich weiß auch, dass wir das 100-Meter-Finale von Usain Bolt Da saßen wir bei uns auf dem Balkon im Olympischen Dorf und wir haben den Startschuss halt live gehört, bevor wir ihn im Geil. Fernsehen gehört haben. Also es war halt so 1-2 Sekunden verzögert. Ja. Also so nah war das alles beieinander und nein, das war schon richtig cool. Und die Spiele in London waren wirklich was ganz Besonderes.
Mega, ja. Also wie gesagt, du hast jetzt auch gerade Paris kurz angesprochen. Bei uns, glaube ich, fällt in jeder Folge das Thema Paris, weil ich war auch bei den Paralympics dort. Meine Frau war bei den Olympics dort. Das war halt auch so, immer, ich habe gefühlt immer Gänsehaut gehabt. Und genau, also ich würde es mir, sage ich mal, du kannst es jetzt halt besser beurteilen, genauso vorstellen, dass es halt einfach in London war, weil grundsätzlich ja das Land mega sportbegeistert ist.
Ja, also absolut. Ich habe natürlich in Paris jetzt noch mehr auch so diese Stadtatmosphäre wahrnehmen können. Deswegen empfinde ich das als noch ein bisschen intensiver, aber das ist unfair, weil das habe ich halt in London als Athlet einfach in der Form nicht gehabt. Deswegen will ich den Vergleich da gar nicht ziehen. Also die sind ganz nah beieinander und ja, zeigt mir halt einfach auch, weil wir sprechen ja über Olympia potenziell in Deutschland, das zeigt mir halt einfach auch, also ich war bei 4 Olympischen Spielen, ich kann es wirklich beurteilen und die beiden mit Abstand herausstechenden sind die beiden hier bei uns in Europa gewesen. Das stimmt mich halt auch so positiv, dass ich glaube nicht, dass die Engländer und Franzosen uns dabei Groß-Event-Organisationen wirklich, zumindest in der Theorie, was voraus haben. Deswegen glaube ich, dass wir das auch ziemlich gut könnten. Aber das war schon ganz, 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 ganz besonders, auch gerade Paris, ja.
Ja, 2016 waren dann deine letzten Spiele. Der Titel dort wäre dann sozusagen der Hattrick geworden. Am Ende habt ihr Bronze geholt. Meiner Meinung nach mega, aber da kommen wir jetzt gleich drauf. Ist man dann ein bisschen enttäuscht oder wie bewertest du den dritten Platz? Also für mich, keine Ahnung, wer ist das, gibt es da gar keine Diskussion, aber die hole ich mir jetzt von dir, die Meinung.
Ich sehe das grundsätzlich auch hier wieder muss man vielleicht mit ein bisschen Abstand das immer unterschiedlich bewerten. Also erstmal mal so angefangen, ich hatte das unglaubliche Glück, dass ich von 2000, wir haben jetzt drüber gesprochen, 6 bis 2016, also in diesen 10 Jahren, haben wir die Hockeywelt dominiert. Ja? Also das gab es selten in der Form in unserem Sport, dass über so einen langen Zeitraum so eine Dominanz da war mit eigentlich, also Deutschland ist 2002, da war ich jetzt noch nicht dabei, Weltmeister geworden, 2003 Europameister und dann 2004 Bronze bei Olympia, 2006 Weltmeister, 2008 Olympiasieger, 2010 Vize-Weltmeister, 2011 Europameister, 2012 Olympiasieger, 2013 Europameister. Also diese Dekade war schon Wahnsinn und das ging dann so ein bisschen, fadete so aus mit ab 14, 15 und dann 16 und insgesamt war ich 3-mal bei Olympischen Spielen und habe 3 Medaillen geholt. Und im Hockey kannst du nicht mehr holen. So von daher ist das natürlich sensationell. Wenn du jetzt ins Turnier gehst und ein bisschen ins Detail gehst, dann ist es halt einfach so, dass wir im Viertelfinale dort in Rio ein Spiel haben. Das wird definitiv in der Geschichte des Sports wahrscheinlich als eins der legendärsten Spiele aller Zeiten eingehen. Die ein bisschen Olympia verfolgen, haben das bestimmt irgendwo mal auf Social Media gesehen, wenn sie es nicht live gesehen haben. Wir lagen quasi 44 Sekunden vor Schluss gegen Neuseeland noch mit 2-1 hinten. 4 Minuten vor Schluss lagen wir 2-0 hinten und haben dann 44 Sekunden vor Schluss das 2-2 gemacht und 0,6 Sekunden vor Schluss das 3-2 noch geschossen. Das war einfach unglaublich. Und
krass, es ist einfach krass.
Ja, hat es halt noch nie gegeben, das wird es auch nie wieder geben. In 4 Minuten 3 Tore und dann vor allem die letzten beiden innerhalb der letzten 44 Sekunden. Die ganze Welt, Hockeywelt war sich sicher, Deutschland ist raus, der Olympiasieger ist draußen. Und wir haben zurückgekämpft. Das Blöde daran war, dass wir im Grunde genommen diesen Euphoriejubel, wir haben abends um 20, 30 gespielt, wir waren um 3 im Bett, Presse ist durchgedreht, alle Leute haben natürlich auf uns auf Social Media belagert, überall Medienanfragen von überall. Das Spiel war also aus der ganzen Welt wirklich. Und wir haben um 3 gepennt. Am nächsten Tag war irgendwie Familientag. Dann weiß ich noch, in meinem persönlichen Fall auch noch, bin ich zur Family gefahren, weil meine Tochter mit war. Dann stand ich 1,5 Stunden im Stau, habe noch das Auslaufen abends verpasst dadurch. Und es war irgendwie alles suboptimal. Und am nächsten Tag gehen wir ins Spiel gegen Argentinien und ins Halbfinale und es steht nach 25 Minuten 0-5. So, und das, deswegen sage ich im Nachhinein, mega, die Bronzemedaille hat sich wie Gold angefühlt am Ende, weil wir dann Holland im Spielplatz 3 geschlagen haben. Aber diese Halbzeit gegen Argentinien, die tut schon weh. Als Sportler, wenn du da im Halbfinale bist, willst du gewinnen. Und wir haben da einfach unsere schlechteste Turnierleistung oder eigentlich so die schlechteste Leistung, die ich überhaupt in so 2-3 Jahren wir hatten, haben wir leider in dem Spiel in der ersten Halbzeit abgeliefert. Wir haben am Ende 5-2 verloren. Wir haben uns ein bisschen wieder gefangen, aber hatten halt keine Chance mehr zurückzukommen. Und deswegen ist da ein kleiner Wermutstropfen. Das olympische Finale gegen Belgien hätten wir gern gespielt, aber Bronze war trotzdem natürlich ein unfassbarer Erfolg. Und wenn du in der Sportart 100% Ausbeute an Medaillen bei Olympischen Spielen holst, dann kannst du dich nicht beschweren.
Auf gar keinen Fall. Also wer da ja sagt, sie sind nur, weil das ist immer so mein Lieblingssatz, höre ich auch oft genug, er ist nur Fünfter geworden oder nur Dritter geworden oder selbst manchmal sogar nur Zweiter, da wäre ich dann, ich will nicht sagen, ein bisschen porös, aber ja, es gehören ja viele Sachen immer mit dazu. Und im Endeffekt, die meisten sehen ja immer nur das, was halt dann das Ergebnis fragen ja gar nicht, wieso, weshalb, warum oder kennen ja gar nicht die Hintergründe, warum es jetzt zu dem Platz oder wie auch immer gekommen ist. Das ist für mich immer ein bisschen, ja, schwierig. Aber man wird dann mit der Zeit auch deutlich entspannter. Ich zumindest. gehen wir weiter. Wir haben gerade schon ein bisschen über Olympia gesprochen, aber jetzt muss ich trotzdem nochmal nachfragen. Du hast eigentlich, muss ich jetzt wirklich sagen, alles gewonnen. Trotzdem, Olympische Spiele sind einfach was Besonderes. Ich habe es ja, wie gesagt, auch schon selber oft genug erleben dürfen. Du hast mal gesagt, der Kern ist, dass Sportler bei Olympischen Spielen etwas erleben, was sie sonst nie erleben würden. Was macht oder was machen die Spiele für dich ganz persönlich, egal welche, oder Olympia so besonders?
Ja, also es ist einfach so diese, das ist halt schwer zu beschreiben. Deswegen will ich ja auch, dass das unbedingt mal in Deutschland stattfindet, damit alle mal die Chance haben, sich da selber von zu überzeugen.
Ganz genau.
Man kann diese Emotionen nicht so richtig beschreiben. Ich habe das jetzt tatsächlich in Paris auch so als Zuschauer auch so ein bisschen gespürt. Und deswegen, man muss einfach mal dahin. Aber es ist, also jetzt als aus der Athletenperspektive gesprochen, es ist halt das größte Turnier, mal ganz vereinfacht gesagt. Es ist das größte Event, was es in der Sportart gibt. Ja? Neben der WM ist es das größte bei uns. Und es steht über der WM definitiv, aber vom sportlichen Wettkampf her, weil das sind die gleichen Teams wie bei der WM und deswegen ist es so auf dem Level. Und nur dazu finden halt noch mal kurz nebenbei, keine Ahnung, 65 andere WMs gleichzeitig statt, am gleichen Ort. Und ich glaube, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Also wir haben hier unsere eigene, das größte Turnier. Und dann haben wir das aber noch von allen anderen Sommersportarten auch parallel. Und die alle im Dorf, man geht aneinander vorbei, man spielt seine Spiele, welche Sportart könnte das sein? Und man sitzt da und man hat irgendwie so verrückte Gespräche wie, ich habe beim Frühstück mal einer gegenüber gesessen und die hat über den Wettkampf gesprochen und dann war es irgendwie mit ihrem Trainer und die waren irgendwie total enttäuscht und dann ist sie aufgestanden, hat sich was geholt und dann habe ich gefragt, ja, oh scheiße, und wie war, und bla, ja, macht nichts, sie hat schon 2x Gold, 1x Silber und dann war das halt so eine amerikanische Schwimmerin, habe ich jetzt vergessen, wie die heißt, aber kennt man auch, weißt du, und so, wo du denkst, oh, und dann kam die wieder und ich so meine Kapuze erstmal aufgesetzt und so dachte so, boah, peinlich, so mäßig, aber der Respekt, du weißt, jeder, was jeder da reingesteckt hat, um da zu sein, das ist eine unfassbare Atmosphäre da in dem Dorf. Wie gesagt, für uns ist es ja immer, wir werden ja als Hockeyspieler wurden ja zumindest seit in meiner Zeit immer quasi als die Party-Animals und so beschrieben. Das ist ja im olympischen Dorf, sind wir ja quasi die Einzigen, die nicht feiern. Das finde ich immer so lustig daran. Also alle anderen
sind fertig
und wir sehen die auch, also habe ich auch witzige Geschichten, natürlich werden keine Namen genannt, aber habe schon auch witzige Geschichten, wie du morgens um 7 beim Morgenlauf Leute ins deutsche Haus zurückkommen nach der
Party. Kenne ich.
Vom Abend davor auf hohen Schuhen und Co. Das ist halt auch alles Teil der Geschichte. Du hast wenn dein Wettkampf vorbei ist, dann ist halt angesagt, auch locker zu lassen und das auch zu genießen. Ne? Und nur wir haben bei Olympischen Spielen das ja nicht. Also das haben wir dann eben nur am allerletzten Tag. An dem ist es ja auch regelmäßig dann eskaliert. Aber in der Zeit nicht. Also und für uns ist es ja wirklich dann 2,5 Wochen einfach purer Wettkampf, so, ne? Ja. Mit allem, was dazugehört. Und diese ganze Atmosphäre ist natürlich aber so speziell, wenn dann mal eben du Morgenlauf machst und dann sitzt Usain Bolt da und trinkt einen Kaffee.
Mega.
Oder,
LeBron, also ich,
weißt du, und die Basketballer rennen da rum.
Ja.
Das ist einfach so speziell. Das ist schwer zu beschreiben, was das für ein. Ich habe mit meinem Zimmerkollegen Linus Butt habe ich in Rio und London, in London vor allen Dingen, haben wir immer jeden Morgen, wir hatten immer Morgenlauf, ja, sind gelaufen und dann sind wir zum Frühstück gegangen. Und nach dem Frühstück haben wir uns immer bei so einem Coffee Corner, haben wir uns immer einen Kaffee, einen Cappuccino geholt und sind dann mit so einem Coffee to go noch so 25 Minuten so eine Runde durchs Dorf gelaufen. Einfach nur, um die Atmosphäre aufzusaugen. Wir haben immer geguckt, wir haben immer spaßeshalber gesagt, wir warten immer kurz beim französischen Haus, weil wir immer gesagt haben, vielleicht sehen wir Tony Parker, den Basketballer. Ja, und dann, weißt du, also haben wir einmal dann morgens gesehen und haben so, moin Tony. Und
mega. So
aber das ist halt eine Atmosphäre, da bin ich wie ein kleiner Junge. Ich bin da Fan auch von den meisten. Das verstehen ja auch die Leute nicht. Manche trauen sich das nicht zu sagen oder sind zu cool oder was. Aber mein Gott, da sind die ganzen Sportlegenden. Ich hab mir da bei den ersten Olympischen Spielen, zugegebenermaßen bei den dritten war ich ein bisschen abgestumpfter, aber bei den ersten habe ich mir Selfies von allen geholt und habe irgendwie eine Wand mit, frag mich nicht, wem alles. Ja, es ist einfach geil. Punkt.
Genau. Das ist, ja, man muss es wirklich selber mal erlebt haben. Und jetzt muss ich wieder ganz kurz springen. Ich finde, wir haben ja jetzt vor 3 Jahren die European Games in München gehabt. Und das war für mich, weil ich war selber live dort und jetzt dann halt auch in Paris und so. Man hat dieses Erlebnis, wenn man dann da mal dabei war, halt auch als Außenstehender und so nah hinkommt und das einfach mal sieht, was das überhaupt bewirkt. Und München, keine Ahnung, war für mich ein Beispiel, dass wir sowas, also man müsste es ja theoretisch nur größer aufmachen und dann hast du halt wieder Olympia, weil das war halt, ich sage immer so Olympia in klein und es hat mega funktioniert. Also das funktioniert definitiv bei uns und es ist halt einfach, wenn man mal live dabei war, hat man einfach dann einfach eine ganz andere Sichtweise und ein ganz anderes Gefühl dafür. Das ist ganz klar. Jetzt hüpfe ich gleich nochmal schnell nämlich dazu hier. Du hast das vorher schon gesagt, du warst in Paris sozusagen als Zuschauer, so wie ich auch. Wie hast du dort die Spiele wahrgenommen? Du hast vorher schon kurz gesagt, mega, mega Stimmung. Also ich habe es zumindest halt auch so wahrgenommen, wenn du da durch so eine Stadt gehst und eigentlich alles mehr oder weniger Olympia und du gehst dann da zum Olympiastadion. Wir waren bei der Leichtathletik dort. Alle sind mega begeistert. Einfach geil, oder? Wenn du sowas in einer Großstadt erleben kannst, als, ich finde es eigentlich auch mal ganz cool, als Außenstehender, oder nicht als, ja, als Zuschauer dort dabei zu sein, nicht irgendwie selber als Sportler oder was auch immer, sondern einfach mal als Gast.
Ja, also für mich war es ja auch eine völlig neue Erfahrung. Ich hatte das große Glück, dass ich auf Einladung da war und so einen dieser Family and Friends Passes hatte, mit dem ich da überall rein konnte.
Ja.
Und das war, also ich war wirklich in meinem persönlichen Schlaraffenland. Ich bin mir sicher, dass noch nie jemand diesen Family and Friends Pass intensiver ausgenutzt hat in der Geschichte der Olympischen Spiele als ich. Also ich bin morgens aufgestanden, habe in die App geguckt und habe mir angeschaut, wann, wo, wer, welche deutschen Athleten am Start sind und bin dann es gibt wirklich nichts, was ich nicht gesehen habe. Ich bin vom Bogenschießen Deutschland Viertelfinale zum Rudern raus, wenn da irgendein Endlauf war, zurück zum Springen, also Synchronspringen, über die Ballsportarten, natürlich viel Hockey, zum Basketball, zum Turnen und dann auch die nicht-deutschen Highlights. Ja, das Simone Biles große Finale konnte ich sehen, hatte die große Möglichkeit, das zu sehen. Aber auch unsere 3x3 Basketballerin, Sonja Greinacher und Co., da habe ich die Ehre gehabt, da am Rand zu stehen. Hier mit deinem Buddy, mit Felix Neureuther und auch dem Pascal Hens zusammen sind wir da irgendwie rumgereist. Es war einfach unglaublich. Also es war wirklich für mich, wie ich eben gesagt habe, es war mein persönliches Schlaraffenland, ohne Essen. Einfach nur Sport konsumieren und ja, das werde ich echt nie vergessen. Also die Möglichkeiten da so intensiv dabei zu sein, das war wirklich Next Level.
Dann hast du mir jetzt, das ist eigentlich super, die nächste, also eigentlich die Frage schon beantwortet, also eigentlich Gänsehaut-Moment von Anfang bis Ende, muss man eigentlich so sagen, weil die Frage wäre jetzt gewesen, gibt es einen ganz besonderen oder einen eher sportlichen Moment, den du dort erlebt hast, letztes Jahr im Sommer? Also du hast wahrscheinlich, ich will nicht sagen hunderte, aber extrem viele.
Ja, definitiv, aber also wenn ich so drüber nachdenke, konkret, dann kommt mir sofort auf jeden Fall, das hat jetzt nichts direkt mit deutschen Athleten zu tun, aber Also ich hatte das Glück zusammen mit Dirk Nowitzki, wir haben zusammen das 100-Meter-Finale im Leichtathletikstadion geguckt, bei einem Partner auch von uns hier beruflich und haben dann da gesessen und dieses 100-Meter-Finale gesehen. Das war so dynamisch, also es war eine Dynamik in der ganzen Arena und wie sich das so aufgeheizt hat bis zu diesem Start und wie dann alle da rumgeschrien haben. Also das war schon sehr speziell. Das war eins meiner Highlights. Auf jeden Fall das 3x3 Basketballfinale war ein unglaubliches Highlight. Aber auch das Simone Biles Gold im Mehrkampf, das war auch echt spektakulär, obwohl ich von der Sportart ganz wenig verstehe. Aber einfach so die Atmosphäre auch in der Halle, das ist es ja auch. Und ja, auch am Ende Hockey, muss ich sagen. Deutschland ist da ins olympische Finale, ins Penaltyschießen gekommen. Das hat zwar ganz knapp nicht gereicht im Penaltyschießen, aber das war trotzdem eine unfassbare Leistung von der Truppe. Und das war natürlich für mich auch nochmal persönlich emotional. Da habe ich gefühlt schlimmer mitgefiebert, als ich selbst gespielt habe. Also es war crazy.
Ja, daneben stehen ist, glaube ich, immer oft einmal, vor allem wenn du das selber gemacht hast, nochmal was anderes. Also so, keine Ahnung, so sehe ich, wenn ich bei Rennen mit dabei bin. Also ich fahre ja noch selber, aber wenn ich jetzt bei Damen oder Doppel, wenn die Rennen haben, irgendwie fiebert man da irgendwie oder ist man irgendwie mal da nochmal intensiver mit dabei. Das kann ich oder sehr, sehr gut verstehen. 2024, also die Spiele in Paris hätte Fahrradkette, ja auch in Hamburg stattfinden können. Die Hansestadt wollte sich ja ebenfalls für die Spiele damals als Ausrichter beim IOC bewerben. Die Mehrheit hat leider ja diese Pläne abgelehnt beim Bürgerentscheid. Du warst damals auch als Botschafter involviert. Wie blickst du 10 Jahre danach auf die gescheiterte Bewerbung zurück?
Ja, das war, also ich habe das tatsächlich also das war natürlich dramatisch und man muss ja auch vorsichtig sein, also es hat ja nicht die Mehrheit dagegen gestimmt, sondern es hat die minimale Mehrheit der Leute, die zur Abstimmung gegangen sind, dagegen gestimmt. Das war auch ein Grundsatzproblem in dieser politischen Diskussion, dass das natürlich auch immer so ein bisschen darauf ankommt, wer wie viele Leute motiviert bekommt und mobilisiert bekommt. Aber
da muss ich ganz kurz dagegen, das Schlimme ist, du hast immer die dagegen sind, die hast du immer gleich und die gehen ja auch sowieso. Du hast so viele, die dafür sind, aber halt, ich habe immer so das Gefühl, immer sagen, ja, das wird sowieso was, weil, ja, wir sind ja sowieso alle dafür.
Ja, oder sie sind halt einfach nicht genug dafür, um auch den Schritt noch zu machen, aber das ist das, halt nur ja. Immer, finde ich, wichtig ins Verhältnis zu setzen, weil ich kenne jetzt nicht mehr die genauen Zahlen, aber das ist ja die Gesamtbeteiligung liegt ja da weit unter 50% der Stimmberechtigten und wenn dann ein bisschen mehr als die Hälfte, und ich glaube, es waren ja wirklich nicht mal 51% oder so, dagegen stimmt, dann ist das halt nur 25% der Gesamtbevölkerung. Aber egal, ändert nichts, weil die Leute sind halt einfach nicht hingegangen.
Genau.
Also das war schon traurig, zumal wir damals auch so ein bisschen involviert waren in die Bewerbungskampagne und darum gepitcht hatten und so. Aber für mich, in Anführungsstrichen, das Positive daraus war, dass ich in dem Prozess meinen heutigen Gründungspartner kennengelernt habe und wir dann 2,5 Jahre später die Firma gegründet haben. Insofern ist da zumindest noch was halbwegs Gutes für mich rausgekommen. Aber ich habe schon mit einem weinenden Auge auch in Paris darauf geguckt, wenn ich mir vorstelle, das hätte auch in Hamburg sein können. Zum Glück hat es nicht die Spiele in Paris schlechter gemacht. Die waren trotzdem unglaublich. Aber ja, es bleibt der große Wunsch, dass vielleicht irgendwann in meiner Lebzeit nochmal im eigenen Land oder auch der eigenen Stadt, wobei da bin ich ehrlicherweise wirklich kompletter Lokalpatriot im Deutschland-Sinne. Das ist mir, natürlich brenne ich für Hamburg als Hamburger, ist ja völlig klar. Aber wenn das am Ende Berlin wird, dann ist das für mich genauso fein und dann machen wir es halt da.
Ganz genau, jetzt kommen wir nämlich hier gleich dazu. Wir schauen nach vorne. Der DOSB arbeitet ja gerade an der Olympia-Bewerbung. Ich lasse es mal offen. Wir reden ja über 36, 40, 44. Aber man merkt ja so aktuell, gerade nach den Spielen in Paris, ist so das olympische Feuer wieder ein Stück weit mehr entzündet. Die politische Unterstützung ist auch meiner Meinung nach gerade im Moment so groß wie selten. Die 4 größten Städte haben Interesse. Das bedeutet auch deine Heimatstadt, du hast jetzt eh schon gerade auch angesprochen, Hamburg ist wieder mit dabei, du blickst oder anders. Wie blickst du aktuell auf die Pläne und würdest du sagen, dass die Ausgangslage besser ist als 2015 zur Bewerbung damals? Also du hast es ja gerade schon gesagt, ich sehe es ja genauso. Wir müssen es einfach schaffen, Olympia wieder in Deutschland zu haben. Wo es am Ende ist, ich bin da natürlich auch zumindest erst einmal natürlich schmerzfrei, würde mich natürlich freuen, wenn es gleich in München ist. Hätte ich es nicht weit, weil ich mir natürlich dann, glaube ich, wie es das du auch gerade erzählt hast, wie in Paris alles anschauen würde, was geht. Aber generell ist ja zumindest mein Gefühl ist schon, dass die Ausgangslage deutlich besser ist als wie vor bei dir jetzt ja vor 10 Jahren.
Ja, also das hoffe ich auch. Ich denke, dass es ein ganz wesentlicher Part davon ist, einfach auch die politische Lage. Das darf man nicht herunterspielen. Wir hatten damals ein sehr schwieriges politisches Umfeld. Da waren Anschläge in Paris kurz vorher. Wir waren ja vor 10 Jahren quasi genau an dieser Edge von dem Start des ganzen großen Migrationsthema, was wir jetzt die letzten 10 Jahre hatten. Das war ja genau sozusagen in dem Zeitraum und das hat alles einen riesen Einfluss gehabt. Da haben verschiedene, auch Timing wieder, ich erinnere, dieser Anschlag im Fußballstadion in Paris war kurz davor. Das ist natürlich dramatisch für, wenn die Leute dann darüber entscheiden sollen, ob hier eine Großveranstaltung mit ganz vielen vergleichbaren Sportevents stattfinden soll. Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass sich die Politik wirklich voll dahinter stellt und dass es nicht so dieses, damals hat Frau Merkel sehr spät erst die Förderung des Bundes zugestimmt für die Olympischen Spiele. Das hat ganz lange für eben negative Entwicklungen gesorgt, dass viele da gesagt haben, ja, solange der Bund das nicht unterstützt, können wir das gar nicht unterstützen und so weiter. Also das Momentum war damals schon schwierig. Und das Gefühl habe ich auch, dass das inzwischen ein bisschen anders ist. Aber ich halte das schon für den mitentscheidendsten Punkt, dass sich die Politik auch so einstimmig, wie es geht, hinter diesen Gedanken stellt. Weil das einfach sehr schwer ist, wenn man noch gleichzeitig gegen, ich sag mal, oder mit einer politischen Diskussion oder wenn das dann auch noch Wahlkampfthema werden würde wieder, und dann die Parteien sich da auf der Ebene über das Pro und Contra von Olympischen Spielen unterhalten würden, dann wird es super schwer für so eine Bewerbungskampagne. Wenn das kein Wahlkampfthema ist und die Parteien da weitestgehend das rauslassen, um erstmal den Grundtenor zu unterstützen, dass das einfach gut ist für das Land, bei allen Punkten, die man sicherlich auch kritisch ansprechen muss, ja, was man machen muss, was wichtig ist. Das ist ja, sagt ja keiner, dass alles daran geil ist und nichts zu kritisieren und zu hinterfragen ist. Das ist ja überhaupt nicht der Punkt. Aber wenn man sich einig ist in den Parteien, dass der im Grunde genommen erstmal Olympische Spiele im eigenen Land zu haben, für alle eine Win-Situation ist, dann glaube ich, haben wir einen wichtigen Schritt gemacht. Und das sehe ich tatsächlich auch so, dass wir da vielleicht ein bisschen besser dastehen, insbesondere weil wir jetzt nicht mitten im Wahlkampf stecken.
Richtig. Wie siehst du die internationalen Chancen von Deutschland? Was meinst du?
Ich glaube, dass Deutschland, wenn sich Deutschland mit einem Konzept wirklich bewirbt und wirklich auf die Liste schreiben lässt, ich glaube, dass Deutschland dann aufgrund der Tatsache, dass wir die Spiele zuletzt eben in den 70ern hatten, also im Grunde genommen vor zwei Generationen, ich glaube, dass wir dann immer gute Chancen haben, dass es immer schwierig wird, an Deutschland vorbeizukommen, insbesondere wenn man so ein bisschen auf den Rhythmus geht. Also wir haben jetzt Amerika und Australien vor uns, nachdem wir Europa hatten. Und dann wird es sicherlich spätestens 36 oder 40 wieder nach Europa gehen. Wenn es 36 nicht nach Deutschland geht, dann gehe ich davon aus, dass es entweder irgendwo nach Asien.
Indien ist, glaube ich, ein großer.
Genau, Indien, Ägypten, vielleicht Afrika, vielleicht sowas. Ja. Oder vielleicht auch doch in Middle East, wer weiß. Aber dass es so in der Region geht. Aber ich glaube nicht, dass es dann nach Europa geht. Und dann ist 40 auch Europa wieder dran und dann hat Deutschland, glaube ich, sehr, sehr gute Karten.
Was erhoffst du dir von Olympia in Deutschland? Haben wir jetzt gerade, glaube ich, schon zumindest so ein bisschen gehört, aber was soll vor allem danach hinaus über diese Olympischen Spiele, falls wir sie ausrichten, hinaus bleiben?
Ja, also ich habe in Paris letztes Jahr mal mit einer kleinen Gruppe, der Nico Jacobi, unser ehemaliger Torwart, hat das angestiftet, haben wir mal ChatGPT gefragt, und haben mal von ChatGPT ausrechnen lassen, welchen Impact Olympische Spiele im eigenen Land auf den Medaillenspiegel haben. Und das kann mal jeder aus Spaß machen und sich da eine Tabelle aufstellen lassen. Es ist absolut spektakulär. Also erstmal beginnt das immer, haben wir uns angeschaut, ab den drei Olympischen Spielen davor, also quasi ab dann, wenn die Entscheidung bekannt gegeben wird für das Land. Und es gibt keine Ausnahme aus den letzten 50, 60 Jahren. Jedes Land, was eine Gastgebernation ist, verbessert sich schon bei den nächsten Spielen relevant im Medaillenspiegel, bei den Spielen vor den eigenen Olympischen Spielen dann schon radikal. Und dann piekt das immer bei den Olympischen Spielen im eigenen Land plus den Spielen danach, weil das natürlich einen nachhaltigen Effekt hat, ist ja klar. Und die meisten etablieren sich dann auch so. Selbst Griechenland und Brasilien haben sich von, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, aber ich sag mal Platz 30 oder 40 im Medaillenspiegel in die Top 10 entwickelt.
Krass.
So, und warum sage ich das? Weil der Impact von Olympischen Spielen ist im eigenen Land, ist durch nichts anderes aufzufangen. Also wir können über die Relevanz von Sport in unserer Gesellschaft, die sehr diskutabel ist, weil ich glaube, sie ist viel, viel höher, als sie eben in der öffentlichen Diskussion, aber auch in den Förderkonzepten des Bundes sich widerspiegelt. Ja? Und ich glaube, das ist einfach ein Accelerator. Wenn wir es schaffen, die Olympischen Spiele ins eigene Land zu holen, dann werden all die Diskussionen, die wir über Investitionen im Sport haben, Infrastruktur, Sportstätten, das wird alles gelöst von einem. Und ich glaube einfach an keine andere Lösung. Ich glaube nicht, dass es anders ansonsten dazu kommt, dass der Switch so gedreht wird, dass Deutschland auf einmal sagt, ah, wir haben jetzt eine neue Idee, wir investieren jetzt so und so viel mehr in Sport als in der Vergangenheit. Das wird immer nur häppchenweise sein und es wird nie den Impact haben. Und wir werden uns als Sportnation wahnsinnig schwer tun, global Weltklasse zu bleiben, wenn wir diesen Wettbewerb global gesehen nicht mitgehen können. Und der wird halt immer professioneller. Selbst in meiner Sportart, als ich gespielt habe, fast alle Amateure waren, sind inzwischen fast alle Profis außer den Deutschen. So, und diesen Weg können wir nur mitgehen. Und deswegen, ich glaube, Olympische Spiele sind die einzige Chance, um einmal so einen Radikalschlag zu machen und zu sagen, so, boom, und jetzt wird in den Sport investiert. Und wenn du mich fragst, was hat Deutschland davon? Dann sage ich also erstmal zum einen, wir sind ein Land, was wahnsinnig davon lebt, diese Anerkennung zu suchen. Ja, wir haben die Dirk Nowitzkis, die Sascha Zverevs, die wir auch dann auf einmal kritisieren, wenn sie Weltranglisten Dritter sind, weil sie irgendwie Sportler, man darf die alle kritisieren, ja, aber die Art und Weise, wie negativ über einen Weltranglisten Dritten im Tennis gesprochen wird, will mir einfach nicht in den Kopf. Und das kannst du die anderen Sportarten durchgehen. Wir haben, und das werden wir aber nie ändern, wenn wir nicht radikal was an der Förderung ändern. Und das versuchen viele einzelne Institutionen. Aber die Olympischen Spiele im eigenen Land können und sind die große Möglichkeit, das einmal radikal zu verändern. Und das würde ich mir sehr wünschen.
2016 war dein letztes Spiel sozusagen deiner Karriere in der Nationalmannschaft. Oder danach hast du die Karriere in der Nationalmannschaft beendet. 2018 war dein letztes Spiel in der Bundesliga. Was hast du, ja, oder warst zum ersten Mal an die Karriere nach deiner Karriere gedacht? Das ist, glaube ich, auch immer spannend, wenn man dann so dem Ende entgegenkommt. Wie war das bei dir?
Bei mir früher, weil ich habe das, also der Satz, der mich da geprägt hat, kam von einem Teamkollegen von mir, Jan-Marco Montag, der mir mal so erzählt hatte, dass er, als er dann irgendwie aufgehört hat, Nationalmannschaft zu spielen und damit auch die Förderung, und jetzt habe ich ja eben schon über Förderung gesprochen, aber das gehört ja auch zum Teil der Wahrheit, die ist zwar nicht unfassbar hoch, aber sie ist trotzdem die wichtigste Komponente gewesen in meinen 20ern, damit ich überhaupt den Sport machen kann. Ja? Also die Sporthilfe, Unterstützung neben so ein bisschen lokalem Sponsoring, was ich hatte, hat mir am Ende meine Wohnung, mein Auto und mein Essen bezahlt. Ja? Da konnte ich mir nichts von zurücklegen, aber immerhin musste ich nicht irgendwie noch jobben. Und das fällt aber natürlich, wenn du aufhörst, von einem Tag auf den anderen weg. Und als Sportler, wenn du da nicht frühzeitig dran denkst, du machst ja keine Gedanken. Also selbst wenn wir über 4.000 Euro netto reden, ja, die man hat, kann ich dir aber mal sagen, wer in der freien Wirtschaft 4.000 Euro netto verdient, das sind 7.500 Euro brutto. Aha. Das musst du erstmal verdienen. Das sind 85.000 Euro im Jahr. Das ist ein richtig gutes Gehalt. Das ist weit, weit über Durchschnitt.
Definitiv.
Und ich glaube, dass sich viele darüber nicht so richtig Gedanken machen, was auch, ich meine, und ich meine nicht die Sportler, sondern auch andere Menschen, die Sportler von außen beobachten, so nach dem Motto, naja, die sind ja im Fernsehen, die haben ja alle Geld.
Der Klassiker, ja.
Ja, das ist halt nicht so und die Entwicklung ist schwer und das war mir aber spätestens ab dem Gespräch klar, das habe ich, war mir immer so tierisch im Kopf, so dieses, du darfst niemals, wenn du aufhörst, so von 100 auf 0 fallen.
Ja.
Ja, und deswegen habe ich halt, ich habe nebenbei studiert, ich habe dann auch vor den Olympischen Spielen in Rio auch schon angefangen, 20 Stunden zu jobben in so einer, in einer Werbeagentur und habe da so ein bisschen mein Netzwerk auch aufgebaut, Leute kennengelernt, ein bisschen das Berufswelt kennengelernt. Das hat alles nicht so funktioniert, wie ich mir das mal vorgestellt hatte, aber immerhin habe ich da Erfahrung gesammelt. Ja, und dann war nach dem Karriereende aber relativ schnell klar, so okay, wo geht's jetzt hin, was machen wir jetzt? Und dann ja, kam auch wieder Timing, Glück, Zufall, eben die Situation, dass ich meine beiden Gründungspartner dann näher kennengelernt habe und dann ging es ins nächste Leben.
Genau, du hast gerade gesagt, du hast 2017 Hyrox gegründet. Dabei handelt es sich um eine um ein Indoor-Event, das aus Laufeinheiten und Übungen besteht. Antreten kann man alleine oder als Team. Dein Co-Gründer hat mal gesagt, ihr wolltet, das finde ich eigentlich auch lustig, einen modernen Trimm-Dich-Pfad kreieren. Laufen, Übung und das Ganze halt als Wettkampf. Ihr seid damit international mega erfolgreich, würde ich schon sagen. Im Kalenderjahr 25 sind weltweit knapp 110 Events mit insgesamt 850.000 Teilnehmern geplant. Der Umsatz liegt bei rund 130 Millionen Euro. Was war das Erfolgsgeheimnis? Weil das finde ich eigentlich viel interessanter als wie die Zahlen von Hyrox.
Ich glaube, du hast eben schon das gesagt, was meiner Meinung nach das Erfolgsgeheimnis ist. Also wenn du dieses Stichwort moderner Trimm-Dich-Pfad nimmst, dann ist es einfach so, dass wir haben eine Sportart, so bezeichnen wir es auch, wir haben eine Sportart gebaut, die ganz viele Leute schon trainiert haben, ohne dass es jetzt diese Sportart gab. Also eigentlich haben wir weil die meisten Leute, die ins Gym gehen, und korrigier mich, ist jetzt in eurer Sportart vielleicht ein bisschen anders, aber wenn du jetzt mal Spitzensportler wegnimmst, spezifisch, wer ins Fitnessstudio geht, macht eigentlich immer eine Mischung aus, ich sag mal, Endurance, Kraft, bisschen Schnellkraft, bisschen langsame Läufe, ja, vielleicht mal irgendwie Rumpftraining, Rücken, alles, was dazugehört. Ja, aber es ist meistens ja also die meisten Leute, wenn sie es schlau machen, machen ja nicht einfach nur maximal Bankdrücken, sondern gibt's auch, aber die meisten machen irgendwie so eine Mischung. Und wir als Mannschaftssportler haben immer schon, ich meine, dienstags haben wir immer 8x1000 Meter, weil wir unsere Trainingseinheit vorm Training, donnerstags war Sprints morgens, weißt du, freitags war Kraft, also du hast immer so eine Mischung gehabt. Und eigentlich haben wir mit Hyrox nur einen Wettkampf, also eine Vergleichbarkeit auf diese Form von Training gebracht. Und ich glaube, dass das Erfolgsrezept genau das ist, dass sobald, als die Leute verstanden haben, ah, okay, das ist das, haben sie gemerkt, das ist ja witzig, das trainiere ich ja quasi eh, weil ich bin doch, wenn ich im Gym bin, mache ich immer meinen Bodypump-Kurs oder ich laufe einen Kilometer oder zwei mich ein und danach mache ich meinen Rumpf-Workout und danach mache ich vielleicht noch was mit Hanteln oder so. Und das ist halt alles am Ende des Tages genau das, was wir machen. Und wir haben einfach nur einen Sport, halt einen Vergleichbarkeitssport da drauf gesetzt. Und es hat ein bisschen gedauert, bis die Leute das verstanden haben, weil es erstmal nicht jedem so verständlich ist. Und es sieht auch erstmal irgendwie martialisch aus. Und die Männer haben alle kein T-Shirt an beim Rennen und sehen irgendwie alle super durchtrainiert aus. Aber ja, inzwischen die Zahlen, du hast ja eben ein bisschen vorgelesen, also jetzt insbesondere die Teilnehmerzahlen zeigen ja schon, dass wir weit über, sage ich mal, jetzt nur den Elitesportern auf dieser Welt hinaus sind, sondern wirklich da in die Masse vorgedrungen sind. Wir werden jetzt inzwischen ist es fast 1 Million, wir werden jetzt 1 Million Teilnehmer dieses Jahr haben. Und
geil.
Und das zeigt einfach das. Und wir haben eben auch das Schöne, wir sind jetzt in, ich glaube, fast 40 Ländern. Jetzt am Wochenende war ich in Abu Dhabi beim Event. Gleichzeitig hat ein Event in Delhi und eins in Kapstadt stattgefunden. Und überall ist es halt gleich. Also es ist nicht, wir sehen nicht, dass es funktioniert aber in Afrika schlechter als in Asien oder so. Nein, das funktioniert wirklich überall genau gleich. Und das ist halt auch eins der Erfolgsrezepte. Ne? Du hast halt keine demografischen oder auch organisatorischen, geografischen Unterschiede, was ja viele Sportarten haben. Ja? Ich will jetzt gar nicht auf Wintersport zu sprechen kommen, da ist es ja eklatant. Aber selbst beim Hockey ist die Herausforderung sehr, sehr groß, weil es einfach eine Sportart ist, wo du erstmal du brauchst erstmal so einen Schläger, der kostet Geld. Du musst erstmal irgendwo so einen Platz bauen, das kostet Geld, ja. Und dann musst du erstmal genügend Leute finden, um irgendwie so eine Mannschaft zusammenzubauen. Hier bei uns, wir gehen in eine Halle, mieten uns irgendwo in eine Halle ein und die Leute können da hingehen und loslegen.
Ja.
Punkt. Mehr braucht es nicht. Und ich glaube, diese Eintrittsbarriere ist sehr, sehr niedrig. Und deswegen funktioniert das so gut, ja.
Ja, ganz klar. Welche Eigenschaften aus dem Leistungssport haben dir beim Gründen geholfen?
Ja, ich glaube, also das wird man ja häufig gefragt, so was hilft einem in der Berufswelt nach dem Sport? Das wird dir sicherlich in der Zukunft auch noch 100.000 Mal gestellt werden, wenn du irgendwann mal aufhörst, 2060.
Schauen wir mal.
Aber ich muss sagen, ich glaube, dass tatsächlich das Wichtigste ist, so eine gewisse grundsätzliche Sozialkompetenz in Bezug auf mit Menschen zu arbeiten. Ja, also ich stelle das schon immer wieder in der Businesswelt fest, wie krass das teilweise ist, was für einen Vorsprung man da einfach hat, dass man einfach gewohnt ist in Teams, und damit meine ich gar nicht unbedingt Mannschaftssport, weil jeder Einzelsportler hat ja auch ein Team um sich rum. Wenn man gewohnt ist, zusammen Erfolge zu feiern, aber auch zu wertschätzen, was andere leisten, vielleicht in einem Misserfolgsmoment nicht immer sofort die Schuld auf jemand anderen zu schieben, sondern auch bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe zum Beispiel, ich werde regelmäßig dafür gelobt, dass wir in unserer Kommunikation, weil das jetzt eins der Themen ist, die ich hier mache, uns immer, wenn irgendwas passiert, wo wir einfach einen Fehler gemacht haben oder irgendein Event nicht gut funktioniert hat, weil wir organisatorisch daneben gelegen haben oder was auch immer, machen immer Posts, in denen wir sagen, wir haben Mist gebaut, wir entschuldigen uns hier, wir refunden das Geld oder was auch immer. Und da bekomme ich regelmäßig Feedback also auch international von Presse, wie Ausnahme, das wäre in der Businesswelt, dass ein Unternehmen so seine Fehler, bla bla bla. Ich mir denke, ist doch crazy, ist doch völlig selbstverständlich. Wenn wir Scheiße bauen, dann ist das doch unsere Scheiße, dann müssen wir uns doch nicht hinbringen und das versuchen, unter den Tisch zu kehren. So. Und so habe ich das aber im Sport auch gesehen. Wenn wir ein Spiel verloren haben, hast du dich danach ins Interview gestellt und hast halt gesagt, ja, war scheiße heute.
Genau.
Muss halt besser werden. Weiter geht's.
Richtig, also ich kann den Kopf nicht in den Sand stecken. Also,
was soll ich denn machen? Soll ich jetzt erzählen, die Schiedsrichter sind schuld oder das Wetter war kacke oder so? Das ist auch übrigens einer der wenigen Vorwürfe, die ich manchen Sportlern mache, dass ich sage, es hilft manchmal auch fürs eigene Gemüt, einfach nur zu sagen, ey, es war kacke.
Ja.
Ich habe einfach heute nichts getroffen, war nicht mein Tag, morgen geht die Sonne wieder auf und dann muss ich mich hinstellen und muss an meinen Schwächen arbeiten und dann wird es besser. Ich würde da vielen in der Feedback-Kultur das raten, weil ich glaube, dass das einen auch selber super bereinigt und einen den Kopf frei macht, wenn man nicht immer sich so hinter sich selber versteckt und immer so tut, als wenn irgendwelche anderen Einflüsse das beeinflussen.
Und die Schuld bei anderen suchen. Das ist am Ende halt immer das Einfachste, muss man halt einfach so sagen. Und es ist zwar irgendwie schade, aber wir kommen langsam heute leider dem Ende entgegen. Ich muss es leider auch irgendwie ein bisschen beenden, weil sonst kriege ich Ärger mit unserer Zeit, aber es ist nicht so schlimm. Es war schon mal mega, mega spannend heute, glaube ich. Aber jetzt, Moritz, Mo, eine letzte Bitte. Am Ende jeder Folge darf nämlich ein Gast einen Song auf unsere Playlist packen. Diese findet ihr bei Spotify, den Link findet ihr in den Shownotes. Und zwar wünschen wir uns, weil wir haben das ein bisschen natürlich eingeschränkt, nicht irgendeinen Song, sondern einen oder den perfekten Song für ein Workout von dir.
Boah, so kalt erwischte mich jetzt hier. Den perfekten Song für ein Workout. Die Playlist
ganz kurz ist vogelwild, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Also es ist eigentlich vollkommen egal, was da drauf kommt, weil die ist eh schon wild.
Okay, also ich sag mal so, während ich ein bisschen parallel bei meinem Spotify aufmache, um meine Listen mir anzuschauen und zu sagen, wo es was wirklich Sinn macht, sage ich Folgendes dazu. Ich habe in meiner Karriere einen super unterschiedlichen Style von Musik zur Vorbereitung in den Spielen gehört. Ja? Also es gab die Phasen, da war ich so House, Pump It Up, voll so Get Me Hyped, ja. Dann gab es Phasen, da war ich total so im 90er R&B-Rap-Modus, ja, weil das ist so das, was ich auch so ganz gerne höre. Dann gab es Phasen, da war ich so richtig im, ich sag mal, Piano-Konzert, kein Gesang. Gab es auch, wo ich so mit so Noise-Canceling-Kopfhörern so wirklich so ganz runter wollte. Also es war super, super unterschiedlich einfach, wie ich mich vorbereitet habe. Und deswegen gehe ich aktuell mit Was hast du nochmal gesagt? Was für eine Playlist ist es nochmal?
Der perfekt, wie unsere Playlist heißt. So.
Nee, also, wofür ist sie quasi? Also für
die ist quasi, dass sich das hier jeder anhören kann, was wir, was unsere Gäste so für. Aber für dich wollen wir jetzt den perfekten Song für ein Workout. Also,
ach so,
wenn
Workout.
Wenn du jetzt deine Hyrox mitmachen würdest, oder was würdest du dir da aufs Ohr knallen, beziehungsweise über die Lautsprecher rausknallen, sozusagen?
Ja. Dann wechsle ich nochmal. Ich war gerade schon woanders.
Ach so, ja, aber es ist egal, weil die Playlist ist sowieso vogelwild.
Ist vogelwild, ne?
Ja.
Okay, dann gehe ich auf, nehme ich Noah Kahan rein. Und zwar der Song heißt Stick Season.
Okay. Gut. Und jetzt wird es bei mir ganz wild mal wieder. Ich habe sowieso immer wilde Sachen. Weil ich war jetzt letztens erst beim Beachvolleyball bei der German Beach Tour in München. Ne? Die war jetzt ja bei uns. Mega, mega geiles Event. Also kann ich nur jedem empfehlen, da mal hinzugehen, weil es ist ja super geil zum Anschauen. Es ist die ganze Zeit Action. Und ich packe da drauf Bella Napoli.
Oh ja, schön. Schön.
Weil ich habe die Leute, es war einfach eine Mega-Party und es war, wenn das Lied gelaufen ist, ja, die ganze Tribüne hat getanzt. Es war mega lustig.
Ja, das ist ein guter Call.
Ja, genau. So, und so schaut's aus. Das war die 11. Folge, Wahnsinn, von Deine Ideen, Deine Spiele, der Podcast. Vielen Dank, Mo, dass du heute darf ich mal sagen, mein Gast warst. Schön, dass ihr reingehört habt. Am 8. August geht es dann in Mönchengladbach los. Dann geht es für die DHB-Frauen und die DHB-Männer um den Europameistertitel. Schaltet ein, drückt auf jeden Fall die Daumen, lohnt sich definitiv. Und wir melden uns auch im August wieder mit der nächsten Folge unseres Podcasts. Also bis dahin, bleibt gesund, sportlich, macht es gut. Ciao, servus.
Ciao, ciao.